Hallo und herzlich willkommen zum CX Magic Podcast. Automation trifft auf Kundenerlebnis, ein Podcast von Adesso. Heute sprechen wir über eine Jubiläumskampagne mit süßen Erinnerungen und digitalen Innovationen. 100 Jahre M-Eukal. Ich bin Simon Schulte, bin 34 Jahre alt, arbeite als Senior Manager bei Adesso und ich darf interessante Personen aus unserem Kundinnen- und Kundenkreis, aber auch von Adesso selbst immer wieder mal einladen und interviewen, um mehr über gemeinsame Projekte zu erfahren. Und so auch heute, aber besonders, ich habe heute zwei Gäste zu Besuch. Einmal Luisa Scheuerbrand von M-Eukal als Verantwortliche für die Kampagne und den CX-Magic-Veteran Marcel von Adesso, der schon in Folge 4 zu Gast war und dort über die Kombination von Social Media und E-Mail-Marketing gesprochen hat. Luisa, Marcel, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Schön, wieder hier zu sein. Freut mich.
Hi, ich freue mich auch.
Luisa, magst du etwas über dich erzählen und dich kurz vorstellen?
Sehr gerne. Ich bin die Luisa. Ich bin 27 Jahre alt, jetzt mittlerweile schon seit 5 Jahren bei der Firma Soldern. Und bei M-Eukal im Marketing, habe im vergangenen Jahr die Jubiläumskampagne mit durchgesteuert und leite jetzt aktuell das Team Kommunikation.
Danke dir, Luisa. Mace, für alle, die Folge 4 nicht gehört haben, magst du dich auch nochmal vorstellen?
Ja, also erstmal bitte nachholen, das lohnt sich. Danach kann ich euch gerne sagen, mein Name ist Marcel. Ich bin als Senior Consultant im Social Media Team bei Adesso tätig, als solcher dafür verantwortlich, Kundinnen und Kunden dabei zu unterstützen, auf strategischer und kreativer Ebene erfolgreich sich im Bereich Social Media zu bewegen.
Danke euch beiden. Super schön, dass ihr hier seid und toll auch, dass wir uns gemeinsam hier treffen können. Luisa, du hast bestimmt schon die ein oder andere CX Magic Folge gehört oder eine von IT Tacheles von Adesso. Trotzdem. Kurz die Erläuterung. Wir starten eine jede Folge mit derselben Frage, nämlich, wie würdest du denn die Kampagne 100 Jahre M-Eukal mir um Mitternacht auf einer Party erklären? Und wenn wir schon zu dritt sind, könnte Mace ein paar Hintergrundgeräusche für ein authentisches Party-Feeling machen.
Luisa, let's go.
Mitternacht.
Also Simon, das war wirklich geisteskrank. Das war wirklich, ich glaube, das Coolste, was die Marke M-Eukal jemals gemacht hat und auch, ja, das Coolste, was lange jetzt erstmal keine Nachfolge findet. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Kampagne.
Ich bin sehr gespannt, über was wir heute da sprechen werden, was wir noch alles darüber erfahren. Vielleicht fang doch einmal kurz an, auf deiner Visitenkarte, du hast mir jetzt keine Visitenkarte gegeben, aber wenn du eine hättest, stünde darauf Soldan Bonbon-Spezialitäten und Holding GmbH. Also was für Bonbon-Spezialitäten produziert ihr denn und mit welchen Marken agiert ihr am Markt?
Genau, also ich glaube, am meisten kennt man uns durch die Marken M-Eukal und Kinder-M-Eukal. Bei M-Eukal ist da ganz signifikant das grüne Bonbon mit der Fahne. Kennen die meisten von Oma oder Opa früher. Gab es immer überall. Oder tatsächlich Kinder-M-Eukal. Das ist so unsere kleine Love-Brand. Das sind die kleinen roten Kirschbonbons mit dem Jungen mit dem gestreiften Pullover. Die kennt man auch aus der Apotheke. Und dieser Kirschgeschmack, ich glaube, wenn man den einmal im Mund hat, erinnert man sich immer an seine Kindheit. Genau, dafür kennt man uns und das sind auch so unsere größten Marken. Zur Dr. C. Soldern gehören natürlich noch Randmarken wie Bärengarten, das sind Gummibärchen, Reiler, Lakritz, Letizia ist ein Nahrungsergänzungsmittelunternehmen und genau, viele weitere, aber so unsere Hauptmarken sind M-Eukal und Kinder-M-Eukal.
Ich glaube, diese Marken kennt auch fast jeder und zumindest ich kenne sie gerade sehr gut, weil du diese kleinen Kinder-M-Eukal Kirschbonbons, die gibt's auch als Lolli, richtig?
Genau, die gibt's auch als Lolli in verschiedenen Apotheken.
Mein Sohn, wenn ich ihm was Gutes tun will, dann braucht er genau diesen Lolli und die Mutter, dieses Hund, sprich meine Frau, liebt diese Lollis auch, weil sie zuckerfrei sind und deswegen empfehlenswert.
Aber auf jeden Fall.
Was ist denn das Besondere daran, wie würdest du das aus Unternehmensperspektive denn benennen, was das Besondere daran ist und wie differenziert ihr euch damit?
Also bei uns grundsätzlich, finde ich, spürt man auf allen Ebenen, dass wir sind ein Familienunternehmen in vierter Generation, wir sind immer noch Inhaber geführt und die Leidenschaft für die Produkte, für unsere Rezepturen, ich glaube, das ist nicht zu vergleichen mit anderen Unternehmen. Bei uns spürt und fühlt jeder wirklich die Leidenschaft zum Bonbonkochen und dafür stehen wir für die besten und gut ausgeklügelsten Rezepturen schon seit jetzt über 100 Jahren.
Genau darum geht's. Seit über 100 Jahren macht ihr das, und genau zu seinen 101 Jahren inzwischen. Letztes Jahr,
ja.
2023, wird rechnen können, hat 1923 scheint das Ganze in Gang gegangen zu sein. 2023 habt ihr also 100 Jahre M-Eukal gefeiert. Was habt ihr damit verbunden?
wir als Unternehmen haben damit natürlich unsere Tradition vor allem nochmal verbunden und haben gesagt, boah, wir sind wirklich jetzt schon seit 100 Jahren die Marke am Hustenbonbon-Markt. haben aber tatsächlich gesagt, dass wir das strategisch gar nicht so ausschlachten wollen, das Thema Jubiläum, sondern es eher intern zelebrieren, aber hatten gesagt, in der Kommunikation wird es kein großer Fokus werden. Wir hatten über Jubiläumssorten nachgedacht, aber haben das eher eigentlich für uns im Stillen feiern wollen, das Jubiläum.
Stopp mal. Wenn ihr das so getan hättet, säßen wir jetzt nicht zusammen. Also wir wollen ja nicht
drüber sprechen. Und dann kamen wir.
Dann kam ihr.
Was dazwischen.
Genau. Wir als Agentur haben das natürlich ganz anders gesehen. Also wir haben tatsächlich gedacht, okay, diese 100 Jahre sind natürlich der perfekte Augenblick, um diese Marke zu nehmen, sie neu emotional aufzuladen, sie neu zu positionieren. Gerade innerhalb der jungen Zielgruppen, weil wir auch aufgrund von MAFO-Ergebnissen herausgefunden haben, dass es für MOECAL ähnlich wie für die meisten Marken hinsichtlich der jungen Zielgruppe zunehmend schwieriger wird, da eine Connection aufzubauen. Also haben wir gesagt, hey, das sehen wir jetzt nicht so und wir würden da eigentlich schon groß rausgehen und haben dann, ohne dass die geschätzte Luisa am Anfang irgendwas davon wusste, einfach mal eine Kampagne ausgearbeitet und haben gesagt, hey, dürfen wir euch die vorstellen? Und das ist dann am 18.10.2022 passiert und diesen Tag werde ich nicht vergessen.
Ein denkwürdiger Tag.
Ja.
Genau. Da habt ihr uns die Kampagne vorgestellt und ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, also zu dem Zeitpunkt war ich noch sehr stark im Social Media Marketing aktiv, dass es mich da nicht in den Fingern gejuckt hat, bei 100 Jahren MOECAL irgendwas zu starten. Und dann kamen da eure Ideen, die ja weit über Social Media Marketing hinausgegangen sind und auf der anderen Seite stand aber dieser Beschluss, das wird kein strategisches Kommunikationsfokusthema werden. Und da war es dann schon erstmal ein bisschen schade, diese tollen Ideen zu sehen und zu hören.
Wie muss ich mir diese Kampagne denn vorstellen? Also ich kenne den Claim, 100 Jahre Emotionen, Popkultur und Menschheit. Was habt ihr denn da am 18.10.2022 Denkwürdiges präsentiert?
Also ich glaube, die ersten Minuten dieses Pitches, wenn man das so nennen mag, waren wahrscheinlich für die Kolleginnen von MOECAL nicht ganz so einfach, weil der Einstieg war eigentlich, dass wir gesagt haben, hey, 100 Jahre MOECAL, das interessiert niemanden. Und das ist aber auch natürlich mit einem Hintergedanken, nämlich weil es ja tatsächlich so ist, rauszugehen und zu sagen, hier, schau mal, es gibt uns 100 Jahre, das ist jetzt im ersten Moment nicht spannend. Was wir stattdessen gesagt haben ist, aber innerhalb dieser 100 Jahre Unternehmensgeschichte ist ja so viel passiert, dass die Menschheit bewegt hat, dass positive Erinnerungen, positive Assoziationen geschaffen hat. Und das ist ja psychologisch gesehen etwas ganz Starkes. Wenig verbindet Menschen ja so sehr wie gemeinsame Erinnerungen. Also haben wir gesagt, lass uns doch anstatt plakativ 100 Jahre MOECAL zu feiern, das zelebrieren, was dahinter steckt. Nämlich 100 Jahre Menschheit, 100 Jahre Popkultur und 100 Jahre Emotion. Und genau das war auch der Kern des Kampagnenansatzes, dass wir sagen, wir zeigen die langjährige Unternehmenshistorie auf anhand von ausgewählten popkulturellen Referenzen, von denen wir sicher sind, dass die meisten Menschen sie A kennen und B eine durchweg positive Assoziation mit ihnen haben. Und haben dann natürlich noch ganz viele schöne Mechanismen. Das ist ein Bruch mit dem Erwarteten, wenn du jetzt das Cover vom Weißen Hai siehst und da ist aber oben nicht die Frau, die da schwimmt, sondern im MOECAL-Bonbon, dann ist das ein Bruch mit der Erwartung. Du bleibst also schon mal stehen und sagst, irgendwas stimmt da nicht. Dann siehst du es und findest es wahrscheinlich lustig. Und wenn wir dann noch in der Copy anfangen mit ganz großes Kino und das schon seit 100 Jahren, dann hat man mich eigentlich schon mal, ich find's lustig und interessant. Und so hatten wir die Möglichkeit gehabt, diese ganze Marke wieder auch in ein anderes Licht zu rücken. Ein bisschen auch mutiger und witziger tatsächlich zu sein, als man es vielleicht bis dahin sein konnte.
Zum Mut wurden wir auf jeden Fall öfter gezwungen, in Anführungsstrichen, in dem Jubiläumsjahr. Nicht nur bei den Motiven.
Und dann habt ihr euch entschieden, auch wenn es keinen strategischen Fokus hat, das Projekt gemeinsam mit Adesso durchzuführen?
Ja, also es war tatsächlich so, dass wir eigentlich gesagt hatten, Elemente adaptieren wir, die Social Media Postings im Rahmen dieser 100 Jahre Emotionen, in so eine Richtung können wir gehen, quasi in unserem ganz normalen Content, den wir ja sowieso produzieren, aber dass wir jetzt keine weiteren Maßnahmen drumherum machen, weil wir eben strategisch in der Erkältungssaison einen anderen Fokus hatten. Das war damals das Produkt Manuka Honig, MOECAL Manuka Honig, der zu der Zeit stark beworben werden sollte. Aber dann gab es große Lieferschwierigkeiten. In dem Herbst hat sich das schon abgezeichnet, sodass wir sagen mussten, wir müssen unseren TV-Spot, den wir eigentlich jedes Jahr im Januar und Februar spielen und dem auch das meiste Budget gilt jedes Jahr, müssen wir leider absagen, weil wir nicht sicherstellen können, dass der Manuka-Honig zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung wirklich auch lieferbar ist. Und das wollten wir natürlich nicht. Dann wurde sich gegen diesen TV-Spot und dementsprechend ja auch irgendwo gegen das strategische Fokusthema in der Kommunikation entschieden. Und dann hatten wir da diese Idee noch im Hinterkopf und das war dann der Zeitpunkt, zu dem wir alle Hebel in Bewegung gesetzt haben intern und gesagt haben, also jetzt, wenn wir nicht feiern müssen, das Jubiläumsjahr, das ist doch Schicksal, dass Anfang 2023 wir einen Budgettopf zur Verfügung haben, das strategische Fokusthema switchen können und so coole Ideen schon hatten, die wir nicht mal verlangt haben. Die kamen einfach, die wurden uns einfach vorgestellt. Also das waren alles Fügungen in diesem Winter.
Das heißt, eine gute Portion Proaktivität und Mut beiderseits, sowie ein bisschen, du hast es Schicksal genannt, oder Pech aufgrund einer Lieferschwierigkeit, kommen also viele, viele Dinge zusammen. Und ihr habt es geschafft, das auf und ab zu etwas Positivem zu wenden. Ne? Zu einer Kampagne, über die wir jetzt hier in diesem Podcast sprechen, über die auch sehr viele Menschen da draußen erreicht hat. Und die nicht gerade unbekannt geblieben ist. Auf welchen Kanälen habt ihr diese Kampagne denn gespielt, um sie zu verbreiten?
Also erstmal natürlich primär über Social Media. Der Kern war ja tatsächlich eine Social Media Kampagne, vielleicht ein bisschen ausführend. Also wir hatten tatsächlich das Jubiläumsjahr über jede Woche einen Social Media Beitrag, der eine popkulturelle Referenz mit sich zog, also einen klassischen Jubiläumspost. Und hatten wir alle zwei Wochen, und das ist auch sehr witzig gewesen, haben wir tatsächlich alte Werbematerialien von MLK ausgegraben. Also diesen Standard, den viele Unternehmen machen, den haben wir auch gemacht. Wir haben es dann auch mit einem sehr, muss ich sagen, humoristischen Touch versehen, aber wir sind tatsächlich, also Luisa und ich, weil wir gerade hier sitzen, wir sind mit der Kollegin Naomi in Adelsdorf bei Emoikal ins Archiv gegangen und haben dort 4-5 Stunden lang wirklich in Kisten gegraben, alte Werbeaufsteller ausgegraben, die haben wir dann alle abfotografiert, Gesichter, das waren hunderte von Bildern, die wir dann durchgegangen sind und überlegt haben, okay, was kann man irgendwie mit einer lustigen Copy versehen, neu rekontextualisieren, damit es eben nicht nur langweilig ist. Es war auch nicht immer super schwer, weil wie man sich vorstellen kann, die Werberegularien waren in den 60er Jahren beispielsweise anders.
Das waren Zeiten.
Da hieß es dann auch mal, wenn du 3 Kippen zu viel geraucht hast, schmeiß dir doch mal ein Bonbon eins, mehr oder weniger. Da konnte man schon viel machen, was humoristisch sehr, sehr interessant war. Also wir hatten grundsätzlich die Social-Media-Kampagne. Ich glaube, das nächste große, was uns natürlich flankiert mit InfluencerInnen, das war, wenn man es möchte, ein weiterer Kanal oder eben ein Mechanismus. Ja. Wir waren im Bereich Festival unterwegs. MLK war als Sponsor auf 2 der bedeutsamsten Musikfestivals mit dem Melt und dem Splash Festival unterwegs. Wir haben exklusives Merchandise produziert, was auf den Festivals verteilt wurde und was über Gewinnspiele verteilt wurde. Wir haben die Teilnahme am Festival über Spotify-Ads beworben. Wir haben eine Out-of-Home-Kampagne, wir haben 4 Out-of-Home-Kampagnen durchgeführt, was auch eine Besonderheit war. Out-of-Home, da denkt natürlich jeder dran. Wir haben uns gedacht, das ist jetzt irgendwie nicht so das, was wir für uns möchten, sondern was wir stattdessen gemacht haben. Statt einer übergreifenden Deutschland- oder Ballungszentrenweiten Kampagne haben wir uns dafür entschieden, dass wir im Rahmen 4 Groß-Events geografisch und zeitlich begrenzte Out-of-Home-Kampagnen fahren. Das war das Filmfest in München, die Comic-Con, die Gamescom und die Frankfurter Buchmesse. Und das Besondere war, dass sich die Motive immer auf dieses Event bezogen, also auf die Interessen der Zielgruppen. Also bei der Comic-Con hatten wir beispielsweise ein Motiv, das sehr nah, also das an Star Wars angespielt hat. Bei der Frankfurter Buchmesse hatten wir dann Motive, die auf Buchklassiker angespielt haben. Und beim Filmfest München zum Beispiel hatten wir das weiße Hai-Plakat, also die MLK-Version davon. Das haben wir gemacht. Und ich glaube, das war's, Luisa. Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nee. Aber das ist auch einiges.
Da war einiges los, ja.
Okay, ich versuche mal zusammenzufassen, weil es ja ein Audiomedium ist und wir sind ja hier sehr visuell und bildgewaltig unterwegs. Ihr habt ja selbst gesagt, das Social Media und Out of Home waren so eure Hauptkanäle plus irgendwie Festivals. Das ist alles sehr bildgewaltig, alles sehr visuell und haptisch und das ist jetzt irgendwie über Audio schwer zu transportieren. Das heißt, ihr habt euch nicht nur aus den Archiven von MLK irgendwie zig Jahrzehnte alte Werbematerialien rausgesucht, sondern auch parallel popkulturelle Ereignisse aus den letzten 100 Jahren herausgesucht. Von, du hattest gerade schon gesagt, ne, angelehnt irgendwie an Filmmacherei oder,
genau,
oder überhaupt an, oder Musik, ne,
genau,
Kunst im Allgemeinen und hab das quasi, also diese Erinnerung genommen und mit der Erinnerung gebrochen, indem ihr irgendwie im Eukal dort gepflanscht habt.
Genau, also wir hatten das Beatles-Cover zu Abbey Road beispielsweise. Das kennen wir alles mit den Zebrastreifen an der Abbey Road, wo die vier Beatles über den Zebrastreifen gingen. Unsere Version hatte natürlich nicht die vier Beatles da drauf zu sehen, sondern eben vier Bonbons. Zentral eben ein Bonbon mit Zitronengeschmack und dann war es eben John Lennon. die anderen drei und da hatte man quasi so ein bisschen Wortwitz damit und hat natürlich diesen Bruch mit der Erwartung und das ist ja auch ganz wichtig, Beatles-Cover, jeder hat damit nur eine positive Assoziation, also es gibt eigentlich ja keine Möglichkeit jetzt an die Beatles zu denken und zu denken, das finde ich jetzt total doof. Man kann niemandem auf die Füße treten, das ist rein positiv und die meisten Leute kennen es. Das war natürlich bei der Auswahl der Motive auch ganz wichtig, dass die Zielgruppe groß genug ist und das nicht zu nischig ist, dass die meisten Menschen das nicht kennen. Also sowas hatten wir beispielsweise, wir haben viel in Richtung Spiele auch, Super Mario, Pac-Man, wir sind auf Filme gegangen, King Kong, also auch so Klassiker, aber dann auch relativ zum Ende der Kampagne, obwohl es war sogar nach der Kampagne mit Barbie, nee, es war noch zum Ende der Kampagne der Barbie-Film, oder?
Das war noch 2023,
genau, das war noch knapp. Genau, und so haben wir das durchgezogen. Also es gab dann am Ende, es gab eine Liste, glaube ich, mit 93 Ideen, von denen wir dann eben pro Woche eine umgesetzt haben. Manche mussten wir verwerfen aus diversen Gründen. Das ist bei so einer Kampagne natürlich, passiert das auch. Aber so kann man sich das vorstellen. Und ich denke, können unsere ZuhörerInnen ja auch gerne einladen, sich mal die Social Media Kanäle beispielsweise von MLKL anzuschauen oder auf 100jahre-mlkl.de zu gehen.
Ich wollte es gerade vorschlagen, wir packen auf jeden Fall den Link in die Shownotes, wo man sich die Posts nochmal alle anschauen kann. Was mich immer noch interessiert, was war dein Lieblingsmotiv, Luisa?
Meins war tatsächlich an Star Wars angelehnt, unser Yoda, mit nur echt mit der Fahne es ist. Muss man auch sehen, dass man so cool findet, wie wir es jetzt finden. Das hatten wir auch als Autofon-Plakat während der Comic-Con und ja, da sind wir tatsächlich auch für einen Award nominiert. Ja.
War es schon vorher dein Lieblingsmotiv?
Ja, tatsächlich. Also der hat mir relativ schnell, also da haben wir auch schon ganz am Anfang drüber gesprochen. Es gab so drei Motive, die sind einfach im Kopf geblieben. Eins wird jetzt der Marcel, denke ich, gleich noch erwähnen. Aber ja, der Yoda, der war schon sehr eingängig. Auch bei uns im Haus hat er vielen gut gefallen. Wir haben auf Social Media sogar Nachrichten bekommen, ob wir die jemandem als Plakat ausdrucken können. Auch intern auf einer Firmenfeier wurde ich angesprochen, ob ich das bitte in DIN A3 ausdrucken kann. Also der hat es schon einigen Leuten angetan und ich fand ihn auch super cool.
Schöne Idee. Gerade so, ne, mit dieser typischen Yoda-Kopfform zu spielen, da irgendwie, ne, das Bonbon entsprechend zu falten oder zu knicken und dann halt noch mit der verschachtelten Satzbauweise von typisch Yoda irgendwie zu spielen. Tolle Idee. Also wirklich ist auch bei mir hängen geblieben und wenn dann auch noch es für einen Award nominiert ist, da wissen wir jetzt ja leider heute zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht das Ergebnis.
Leider nicht.
Ich möchte noch hier zu diesem Plakat kurz einen Kommentar von unserem externen Marketingberater einfügen. Das erinnerst du dich vielleicht noch, Marcel? Er meinte, die Person, die diese Idee hatte, der würde er gerne einen Kuss geben. Ich natürlich sofort und Marcel informiert.
Hast du deinen Kuss bekommen, Marcel?
Nee, auf den warte ich heute noch sehnsüchtig.
Okay. Vielleicht, das müssen wir nochmal nachhaken.
Vielleicht hört er jetzt.
Vielleicht hört er den Podcast ja dann. Also,
er war sehr begeistert.
Herr, ich warte noch. Ich warte noch immer. Ich vergesse so schnell nicht.
Und hast du auch ein Lieblingsmotiv?
Ja, habe ich. Ich habe zwei tatsächlich, wenn das erlaubt ist. Eins davon ist öffentlich, deswegen. Und ein zweites ist ein Podcast-Exclusive, das es leider nicht geschafft hat. Das erste Motiv ist tatsächlich die Kollegin von Soldaten haben es immer ganz liebevoll Mondmann-Motiv genannt. Und du hast ja gerade schon gesagt, wir sind hier auf einem Audiomedium. Also stellt euch vor, das klassische Bild, was wir kennen von der Mondlandung. Allerdings schwingt dort oder hängt oder wie auch immer nicht die US-Fahne, sondern eben jene Fahne, die für den Claim nur echt mit der Fahne bei MLKL sorgt. Also die MLKL-Fahne mit dem Claim drauf, Husten, wir haben ein Problem. Und ich wiederhole nochmal, Husten, nicht Houston, Husten, wir haben ein Problem. Und dieses Plakat hat es ja tatsächlich auch in die physische Form geschafft. Das war der große Abschluss. Wir sprachen ja gerade schon über die Out-of-Home-Kampagnen. Es gab nicht nur diese vier Out-of-Home-Kampagnen im Rahmen der Groß-Events, sondern es gab auch eine große Kampagne hier am Kölner Hauptbahnhof, wo das Plakat als XXL-Floor-Banner auf dem Boden, ich glaube, in 2x4 Metern lag und also festgeklebt war als Klebefolie und in der Bahnhofsvorhalle und an einem Gleis im Big-Banner-Format 4x6 Meter, glaube ich, hing. Das war schon sehr schön, weil das tatsächlich mein Lieblingsmotiv war. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, auch wenn das immer ein bisschen weird ist, aber wir sind ja unter Freunden. Also die Idee ist mir unter der Dusche gekommen. Ja. Sorry für die Bilder. Aber ich habe laut lachen müssen, als ich diese Idee hatte und habe sofort gedacht, okay, ich möchte das bitte, bitte irgendwann in meinem Leben auf einem großen Plakat sehen. Und das war dann schon sehr schön. Und Luisa hat sich damals natürlich auch, nicht natürlich, aber für unsere Geschäftsbeziehung natürlich, für normale Geschäftsbeziehungen wahrscheinlich nicht, hat sie sich auch in den Zug gesetzt, ist vorbeigekommen und wir sind zusammen zum Bahnhof nach Köln gegangen und haben das angeschaut und das war schon ein cooler Moment.
Was war das für ein Gefühl? Also ich meine jetzt Dusche hin oder her, aber du hast in einem kreativen Schaffensprozess eine Idee,
ja.
Irgendwie die skribbelst du auf einem weißen Blatt Papier, weil viele irgendwie auch so kreativ schaffende Sorge haben. Ne? Es gibt keine größere Angst als die Angst vor einem weißen Blatt Papier, irgendwann mal gehört. Dann hast du so eine Idee, konzipierst sie, bringst sie zu Blatt Papier, überzeugst andere Personen, dafür auch budgetär etwas in die Hand zu nehmen und diese Idee zu verwirklichen, dann wird sie verwirklicht und dann siehst du sie selbst in deinem Alltag wieder. Wie fühlt sich das an?
Ja, das ist ein schöner Moment. Das ist der schönste Moment eigentlich. Dafür macht man das ja im Endeffekt. Also beziehungsweise das in Kombination mit, dass eine Luisa neben mir steht und wir alle da hochgucken und sagen, geil, das ist cool, das feiern wir. Da sind wir stolz drauf. Das ist es ja. Und wir müssen jetzt auch mal, ich meine, wir sind alle hier im beratenden Gewerbe unterwegs, man macht auch manchmal Arbeiten. Also ich habe immer Freude an der Arbeit, aber ich empfinde nicht immer Stolz für alles, was man macht. Das ist ja nicht immer so. Emoikal in allem, was wir tun und gerade diese Kampagne und gerade dieses Motiv, das war dann einfach stolz. Das hat mich sehr gefreut. Und jetzt kann ich ja noch anteasern. Es gab ein Motiv. Es gab ja diese Idee, wir platzieren uns im Raum von Großevents. Eine andere Idee, die wir angedacht hatten, betraf ein anderes, eine Design-Ikone. Sagt dir Gubbe etwas?
Mhm.
Nee, wahrscheinlich nicht. Du sagst es teilweise.
Mach weiter.
Aber an alle Hörer, ich gestehe, ich muss das auch recherchieren. Gubbe ist schwedisch für Mann oder Männchen. Und Gubbe heißt die Figur auf den IKEA-Anleitungen.
Ach, die Figur mir hilft heißt, zu sagen, die hat so ein Schreibt, die hatte nicht so ein Bleistift dabei und immer so ein Maßband dabei.
Genau.
Ja.
Der Herr heißt Gubbe. Und wir hatten auch die Idee, gerade weil wir alle, man kennt IKEA. IKEA ist genauso für mich persönlich, wir sind wie Emoikal. Es gibt keinen Angriffspunkt, der negativ ist eigentlich. Also es ist, wird sehr positiv wahrgenommen. Es ist irgendwie immer Teil des Lebens mal gewesen. Wir sind alle wahrscheinlich während in der ersten Wohnung im Studium und so, waren wir wahrscheinlich sehr IKEA-lastig ausgestattet. Hatten wir natürlich schon die Idee und die haben ja auch diese Gläser mit einem Holzdeckel drauf, diese IKEA 365 Plus, dass wir gedacht haben, oh, mit denen irgendwie eine Collab zu machen, da gibt's vielleicht sogar eine besondere Sorte, das wäre irgendwie schon ganz cool. Und im Rahmen dieser Überlegung hatten wir tatsächlich dann auch ein Plakatmotiv konzipiert. Und jetzt muss man wissen, Emoikal ist ja, besitzt diese Fahne ja aus einem bestimmten Grund, nicht nur aus einem ästhetischen Grund, sondern das Bonbon war ja eigentlich mal, grätsch mir gerne rein, wenn ich Quatsch erzähle, Luisa.
Ich hab ganz Ohr.
War das ja für Untertagekumpel gedacht, also für Leute, die unter Tage arbeiten und durch diese Fahne gibt's dann eine spezielle Möglichkeit, das Bonbon aufzureißen und in seinen Mund zu packen, ohne dass du es mit deinen Fingern berühren musst. Daher ja diese Fahne. So. Das weiß heute leider kaum noch jemand. Also ich muss gestehen, auch ich mache das Bonbon anders auf, als man es eigentlich sollte. Es war unsere Idee, dass wir das im IKEA-Anleitung, es war das 100-jährige Jubiläum, also wird es Zeit, den Leuten auch nochmal zu zeigen, hey, so nutzt man dieses Bonbon eigentlich, dass wir in diesem IKEA-Stil eine Anleitung machen, wie man dieses Bonbon ordentlich macht und dann einfach nur oben drauf schreibt, pack's aus, aber pack's natürlich mit X geschrieben.
Mit dem Kleiderschrank.
Gerne. Ja. Und das wollten wir dann eben im Umkreis, in den Zufahrtsstraßen und so zu den größten IKEA-Filialen platzieren. Das ist eigentlich so mein Favorit mit dem Mondmann gewesen. Hat es leider nicht geschafft, aus diversen Gründen. Wir waren super mutig in der Kampagne. Da haben wir aber auch, da haben wir einfach alle zusammen gezweifelt. Ja, nicht, dass IKEA das irgendwie am Ende ein bisschen blöd findet. Also IKEA, wenn du das hörst und die Idee gut findest, melde dich gerne.
Super tolle Ideen. Ich habe die Kampagne auch gerne verfolgt, weil ich vielleicht nicht denselben Stolz empfinde wie ihr, weil ich nicht Teil des Schaffensprozesses war und dennoch wir arbeiten eng zusammen, Marcel, und in vielen, vielen Kundensituationen. Und ich sehe einfach gerne kreativen Schaffensprozess am Ende erfolgreich werden. Und mein Lieblingsmotiv war die Adaption von Girl with a Balloon von Banksy, dass sie quasi den roten Ballon mit einem roten Emoikal ersetzt habt, weil das so für mich so eines der bekanntesten Motive, also wahrscheinlich das bekannteste von Banksy schlechthin, aber auch so eins von Popkultur und Kunst und Street Art ist das wahrscheinlich so eines der bekanntesten Motive, mit so sehr viel Mystik auch noch drumherum, ne, aufgrund der Anonymität des Schaffers, der Schafferin, des schaffenden Individuums. und da war einfach so ein schöner Erwartungs, Twist drin, dass dann da das Emoikal kam, was auch gar nicht so im Fokus stand. Also es war für mich ein schönes Motiv.
Das hat auch wahnsinnig viele Interaktionen auf Social Media erzeugt, daran erinnere ich mich noch.
Im CX Magic Podcast sprechen wir auch jedes Mal über KI. Jetzt haben wir so sehr bildgewaltig, visuell, emotional gesprochen, was richtig schöne Einblicke sind. Und trotzdem hat ja AI damit etwas zu tun. Welche Einsatzmöglichkeiten von Gen AI haben denn in dieser Kampagne stattgefunden?
Ich glaube, grundsätzlich könnte Gen AI oder AI grundsätzlich bei Ideenfindung natürlich helfen. Muss ich sagen, habe ich tatsächlich nicht getan. Also ich habe nicht ChatGPT beispielsweise gefragt, sag mir mal, was die jungen Menschen interessiert oder welche popkulturellen Referenzen interessant sein könnten. Das habe ich nicht genutzt. Wo wir Gen AI tatsächlich genutzt haben, ist im Bereich der Grafikerstellung. Weil wir eben jene Problematik hatten, dass wir uns auf urheberrechtlich geschütztes Material beziehen. Das heißt, wir wollten nah genug dran am Original sein, um als Referenz erkannt zu werden, aber natürlich weit genug weg, um das Urheberrecht nicht zu verletzen. Also haben wir ganz oft einzelne Elemente über Gen AI erstellen lassen. Stell dir das Nirvana Nevermind Cover vor, das Baby, das im Pool schwimmt. Wir uns ein Baby, weil du findest im Store, wir wollen jetzt weder einen echten Menschen abfotografieren, das ist jetzt eine ethisch-moralische Frage. Ich möchte jetzt kein Baby neu abfotografieren, was dann vielleicht in 20 Jahren sagt, Entschuldigung, wieso habt ihr mich für eine MLK-Kampagne nackt abfotografiert?
Wie in echt geschehen beim Nirvana-Cover.
Genau,
ne?
Richtig. Aber das ist also out of the question. Wir können nicht das Baby vom Cover nehmen. Die Option gibt's also auch nicht. Urheberrecht. Und auf Adobe Stock hoffe ich jetzt mal, dass du auch kein nacktes Baby finden, was gerade schwimmt. Also haben wir natürlich dementsprechend oder unsere Grafikabteilung mit entsprechenden Prompts ein Baby erstellen lassen, das schwimmt. Das mussten wir natürlich dann auch händisch modifizieren. Das war zumindest 2023 noch so. Du erinnerst dich, Finger sind immer ein großes Problem. Und wir wollten ja nicht das Kinoplakat für das sechsfingerige Killer-Baby erstellen, sondern wir wollten das Nirvana-Cover haben. Also haben wir das Baby genommen und haben es natürlich modifiziert, die Hände ordentlich gemacht und haben es dann eine Neukomposition in den Pool eingesetzt und alles weitere gemacht. Also es gab, glaube ich, in der ganzen Kampagne jetzt keine Grafik, die zu 100% auf KI basierte, aber dass immer einzelne Elemente KI erstellt wurden und dann in eine neue Komposition gesetzt wurden.
Aber andersrum gesprochen, es gab auch kein Visual, ohne dass nicht AI dafür verwendet wurde.
Doch, gab's schon, weil bei manchen Dingen war es möglich, wie jetzt zum Beispiel das Beatles-Cover zum Beispiel, also Fotos von der Abbey Road bekommst du auch, da war das jetzt nicht notwendig, aber es war schon sehr häufig so, dass einzelne Elemente auf jeden Fall über KI erstellt werden mussten.
Neben diesen ganzen Motiven wart ihr aber auch, wie ihr gerade schon sagtet, auf sowohl dem Splash als auch dem Melt-Festival. Jetzt helft mir mal schnell, kreativer Schaffensprozess und wir erfinden popkulturelle Erinnerungen neu, kleiden sie im MLK-Gewand, die rote Fahne wird nochmal erklärt, wir haben alles nachvollziehbar. Was hat das mit den Festivals zu tun?
Na, Festival, da geht's darum, Fokus war ja, wie gesagt, gemeinsame Erinnerungen nutzen und gemeinsame Erinnerungen auch schaffen. Und diesen Schritt zu gehen, aufzuzeigen, dass man auch diese Marke, also MLKal, neu positionieren kann, präsentieren kann. Mit uns kannst du auch Spaß haben. Wir sind rein. Fakt ist ja folgender. Hinter MLKal stehen einfach durch und durch positive Menschen. Und ich glaube, und hoffe, ich kriege jetzt von rechts keinen Nackenschlag. Ich glaube, dieses ganze positive Image ist vielleicht auch die letzten Jahre gar nicht so, zumindest in der jungen Zielgruppe, nicht so nach außen getragen worden. Und wir haben uns gedacht gemeinsam, hey, wir können natürlich gemeinsame Erinnerungen aufgreifen, aber viel wichtiger ist es doch, wenn wir die Marke neu positionieren möchten, neue positive Erinnerungen zu schaffen. Und das funktioniert nur, wenn wir vor Ort sind bei den Menschen. Und es geht ja jetzt gerade primär nicht darum, dass MLKal damit im Stand war. Und gut, sondern es ging ja, dass man auf die Festivals kam und du wurdest von gut gelaunten Menschen empfangen, die dir erstmal sagen, hier, nimm ein paar Bonbons und wie geht's dir und komm doch mal vorbei. Und dann konntest du an den Stand gehen und bist gerade aufs Festival gekommen und dachtest, jetzt muss ich zum Zeltplatz und mein Ding aufbauen. Und wir haben uns ja strategisch schlau am Eingang der Festivals positioniert. Das heißt, du kommst da an und die Leute kommen, hey, komm doch mal ran, hier hast du ein paar Bonbons, willst du ein Glücksrad drehen? Und wenn du Glück hast, hast du plötzlich Voucher für 50€ oder du hast sogar ein VIP-Upgrade gewonnen und wusstest, du musst jetzt nicht mehr dein Zelt aufbauen, sondern du kannst in einem VIP-Zelt schlafen. Also das sind die Erfahrungen, die kannst du ja sonst, die machst du sonst nicht. Wir wollten einfach einmalige Erfahrungen schaffen. Und ich meine, gerade die Wobei der größte Renner war eigentlich das Merch, richtig? Da haben uns Leute echt die Bude eingerannt und es noch Wochen später
auf... Die grünen Hüte, ja, die wurden sogar gestohlen, liebe Leute.
Auf Instagram Nachrichten geschrieben. Aber und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für die Leute, weil es soll ja auch um Learnings gehen. Ich glaube, das Spannendste war ja vor allem, das waren ja diese Gewinne, die immateriell waren, wo es um Erlebnisse ging, die man für Geld nicht kaufen kann als Festivalbesucher. Also Bühnengrabentouren, Backstage-Touren, solche Geschichten haben wir auch verlost vor Ort. Und das sind Dinge, die kannst du als normaler Festivalbesucher nicht kaufen. Es gibt keine Option, ein Ticket-Upgrade zu machen. Das heißt, es gibt Menschen, die sind aufs Festival gegangen und hatten das Glück, während ihres Lieblingskünstlers, ihrer Lieblingskünstlerin, plötzlich im Bühnengraben zu stehen, in der ersten Reihe. Und das dann, die werden ihr Leben lang erzählen, ich habe das gemacht, weil ich bei Emoikal genau das gewonnen habe. Genau. Und das ist eine Erinnerung, die kannst du nicht mehr nehmen. Und darum ging es uns eigentlich.
Wie waren denn deine Erinnerungen, Luisa? Du warst mit auf dem Festival, richtig? Das heißt, du hast am Glücksrad gestanden und gesehen, wie Leute solche Tickets oder Upgrades gewonnen haben.
Auf jeden Fall. Ich war auf beiden Festivals und erstmal noch kurz zu, weshalb wir auf den Festivals waren, wollte ich auch noch was sagen. Hat jemand schon mal nur digital einen Geburtstag gefeiert? Ich denke nicht. Also uns war auch immer klar, wir müssen, um Emotionen zu schaffen, müssen wir auch in Präsenz mit unserer Marke irgendwo hin. Das mit den Festivals hat sich dann natürlich aus der ganzen, ja, Jubiläumskampagnengeschichte gut ergeben. Und ja, ich war auf beiden Festivals. Es waren unglaubliche Erinnerungen. Also natürlich war das organisatorisch eine große Herausforderung, weil das ist auch etwas, was ich an unserer Zusammenarbeit sehr schätze. Eigentlich seid ihr unsere Social-Media-Partner. In diesem Jahr haben wir eine Out-of-Home-Kampagne gemeinsam umgesetzt. Wir sind zusammen auf Festivals gegangen und keiner von uns hatte das vorher jemals gemacht. Wir haben uns da wirklich innerhalb kürzester Zeit, nachdem das ja dann doch auch eine spontane Kampagne war, dazu entschieden, das zu organisieren gemeinsam. Jeder hat gesagt, ja, machen wir, kriegen wir irgendwie hin. Ja, und dann standen wir da und ich weiß noch, in den Nächten vorher dachte ich mir kurz mal, oh, was, wenn niemand ans Glücksrad kommt? Weil intern bei uns, also unternehmensseitig, gab es natürlich wirklich große Kritiker, sowohl am Merch als auch an dieser ganzen Idee des Festivals, als auch dann an dem Glücksrad selbst. Und wir waren immer davon überzeugt, also Marcel, vor allem auch du, dass ein Glücksrad ist der Renner. Kurz vorher hatten wir das dann auch noch auf verschiedenen Messen gesehen, dass Glücksräder wirklich der Renner sind. Wir waren auch überzeugt davon, dass unser Merch super zur Zielgruppe passt, dass unsere Gewinne richtig gut ankommen werden. Trotzdem lag ich dann ein paar Nächte vorher mal wach und dachte mir, oje, oje, wenn keiner an meinen Stand kommt. Und dann ist diese ganze Maßnahme wirklich, ja, ein bisschen schief gegangen. Aber da hat es wirklich keine 5 Minuten gedauert, sobald das Festivalgelände eröffnet war. Wir hatten eine Riesenschlange und das dann wirklich 3 Tage nonstop. Die Securities kamen zu mir und haben gesagt, ne, das ist ja wirklich der Wahnsinn, was bei euch los ist. Ihr stehlt ja den ganzen Ständen um euch rum, die Show. Und das dann beim Splash zum wiederholten Mal. Da war es so, dass wir eigentlich gesagt hatten, wir wollen noch kurz den Stand zulassen, weil es regnet. Dann hat irgendjemand das Glücksrad rausgeräumt, weil wir noch was in unserem Zelt umgebaut haben und auf einmal waren da 30 Leute vor unserem Zelt. Also wirklich, es war wirklich viel los. Die Leute haben uns super angenommen. Das war auch so unternehmensseitig ein bisschen die Sorge, dass die jüngeren Leute, und das ist ja auf dem Festival das Publikum, ein bisschen kritisch sind oder sich fragen, was wir denn da machen als so traditionelles Unternehmen und unsere Hustenbonbons, was die denn da auf dem Festival suchen. Aber das war zu keiner Sekunde irgendwo in Frage gestanden. Wir haben die Leute positiv überrascht. Jeder hat sich um unsere Bonbons gerissen. Spätestens am 2. Tag oder nach den ersten 3 Auftritten kamen sie zu uns und haben sich wirklich auch die Kostproben proaktiv selber geschnappt. Der Merch kam super an. Die Hüte hat man immer wieder in der Masse gesehen und ich glaube, ich kriege gerade schon wieder so ein bisschen
wirklich Gänsehaut. Dass wir kein Videopodcast sind. Das ist wirklich original Gänsehaut.
Ja, also ich stand nämlich auf dem Splash tatsächlich selber mit im Bühnengraben und habe dann in die Masse geschaut und ich glaube 7 von diesen grünen Hüten gesehen und dachte mir, wow.
Und eine Sache, die Luisa natürlich nicht sagen darf, weil das arrogant wäre, auf dem Splash war neben euren Stand ein großer, riesengroßer Bus eines Musikfernsehkanals, der mal
drei
sehr, sehr groß
Buchstaben.
War, 3 Buchstaben,
okay.
Da war ziemlich Wüste.
Mit Celebrities sogar, die auch
und
vor Ort waren.
Meter, und 5 Meter weiter in unserem ja doch sehr simplen Stand. Wir hatten
es
jetzt keinen tollen, genau,
nur
einfach nur ein Pavillon, das war's. Aber das, was drinnen stattfand oder vor dem Pavillon, war halt das, worum es ging. Und da stand halt dieser multi-100.000-Euro-teure Bus daneben. Und da ist nichts passiert. Und das, glaube ich, auch, als ich das gehört habe, ich war leider nicht vor Ort. Das war auch ein Moment, der ein sehr schönes Learning und auch ein sehr großer Moment des Stolzes war.
Dass die Kreativität in dem Moment nicht käuflich ist, sondern einfach ja im kreativen Schaffensprozess in auch ein bisschen Fleiß liegt und damit man die Menschen eher abholt mit einer echten, authentischen und ja emotionsbildenden Maßnahme und Kampagne und eben nicht mit Sell-Ups.
Auf jeden Fall, das war wirklich unsere Hands-on-Mentalität, die da auch niemanden gestört hat. Nee. Und ich erinnere mich, ich war ein paar Monate später in München auf dem Superblumen-Festival und bin an den Stand dieses Musik- wie hast du dich gerade genannt?
Fernsehkanal.
Musik-Fernsehkanal vorbeigegangen und dann hatte mich der Mann angesprochen, so hey, ihr seid doch die Hustenbonbon-Ladies, ihr habt uns die ganze Show gestohlen am Splash. Ich hab mir gedacht, ja, gut, dass der sich da noch dran erinnert.
Ja, und ich glaube, es ist gar nicht mal nur die Kreativität, sondern ich meine, dir, Simon, als ebenfalls Dortmund-Fan, das ist dieses Thema echte Liebe. Ich meine, so Luisa sitzt gerade hier ein Jahr später und kriegt Gänsehaut und ich muss auch grinsen, wenn ich darüber. Und das hat sich transportiert. Das ist auch das, was die Leute vom Festival, mit denen ich natürlich auch mal gesprochen habe, gesagt, man hat das halt gemerkt, die Leute haben Bock drauf. Die hatten Bock hier zu sein, die hatten Bock, ihre Produkte zu zeigen. Und das transportiert sich am Ende, weil es eben nicht einfach irgendeine Verkaufsveranstaltung war, sondern jeder, der da war, auch jeden Moment irgendwie genossen und gefühlt hat und da richtig Bock drauf hatte, das zu machen. Und das transportiert sich. Das kann man nicht kaufen. Und das kann man auch schwer planen. Das funktioniert halt nur in so einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, wie jetzt in dem Fall zwischen MOK und uns, dass sich da Menschen treffen, die alle Bock drauf haben, alle am selben Strang ziehen und Gas geben.
Tolle Story. Wirklich klasse. Ohne der Miesepeter sein zu wollen. Ihr könnt mir aber nicht erzählen, dass alles so glatt lief. Dass ihr also ich nehme es euch nicht ab, das ist bisher ja alles viel zu Friede, Freude, Eierkuchen.
Nein.
Und wir hatten eine Idee und MOK war überzeugt und dann haben wir es einfach gemacht und dann hat auf einmal der Musiksender keine Leute mehr bei sich gehabt. Das war ja nicht genau so eine stringente Story. Jetzt.
Nee.
So, was ist denn schiefgelaufen?
Das hat schon angefangen. Allein intern war das eine Wahnsinnsdiskussion, diese ganze Jubiläumskampagne und insbesondere auch diese Festivals. Also da gab es wirklich hin und her immer wieder Diskussionen, weil natürlich die Sinnhaftigkeit auch gerade sich in einer nicht in unserer Hauptkommunikationszeit, weil also wir sind ein Hustenbonbon-Hersteller. Natürlich ist unsere Hauptsaison im Winter. Die Festivals waren natürlich wie Festivalsaison eben im Sommer. Die Zielgruppe wirklich deutlich, deutlich jünger. Unser Kommunikationsschwerpunkt liegt eigentlich zwischen 40 und 60 Jahren. Kann man jetzt von den Festivals nicht behaupten, dass da der Schwerpunkt in der Zielgruppe lag. Und da gab es wirklich einige Reibungspunkte. Und zwischendurch war es auch nochmal ganz gekippt, die ganze Kampagne intern. Haben dann doch nochmal den letzten Mut in die Hand genommen und nochmal mit der Geschäftsführung und den Verantwortlichen diskutiert, uns für die Maßnahme eingesetzt. Und das war so die allererste Hürde. Und durch diese internen Hürden wurde natürlich die Zeit immer knapper. Dass wir das alles machen, stand dann im Dezember fest. Im Januar, Februar, glaube ich sogar, wurde es nochmal gekippt. Und ich weiß noch, dann auf einmal saßen wir zusammen und haben gesagt, wir müssen nächste Woche nach Berlin fahren und unseren Merch bestellen. Das ist das erste To-Do, wir müssen jetzt los. Und dann ging es Schlag auf Schlag, super spontan, sehr sportlich.
Ja.
Aber wir waren immer gut gelaunt. Natürlich gab es wirklich einige Herausforderungen, dann auch vor Ort auf dem Festival. Da stand ich da mit dem Zelt und wusste gar nicht. Also das war, ja.
Ich glaube, es gab ganz viel. Und Luisa sagt ja auch gerade, das war wirklich, also ich glaube, wir haben das wirklich alles in Rekordzeit umgesetzt. Auch als Luisa und ich dann nach Berlin gefahren sind, uns Muster angeguckt haben für das Merch, dann haben wir das, glaube ich, innerhalb von, also wirklich wenigen Tagen haben wir das designt hier in-house. Und da passiert natürlich eine Menge, aber das ist auch das, was es dann spaßig macht. Und ja, das war auch eine Zeit, wo wir auch tendenziell manchmal weniger geschlafen haben als sonst. Aber das hat man auch gerne gemacht. Und natürlich ist auch sonst vieles schiefgelaufen. Wir haben ja gerade gesagt, ich meine, ich muss, glaube ich, den meisten HörerInnen nicht erklären, dass eine Kampagne, wo du dich auf popkulturelle Referenzen beziehst, auch rechtlich nicht immer so easy ist. Das heißt, da gab es natürlich auch oft hin und her mal, okay, kann man das jetzt machen? Bis wohin kann man das machen? Es war für uns und auch mich und Luisa dann natürlich auch neu. Dann spricht man mit Anwälten. Das darf man ja auch alles nicht vergessen. Also wir saßen auch regelmäßig und haben uns Rechtsberatung holen müssen. Dürfen wir das? Bis wohin dürfen wir gehen? Buchmesse kann man auch mal, glaube ich, mal erzählen. Also an der Buchmesse haben wir nachher mit einem Claim gearbeitet. Also die Idee der Buchmesse war, dass wir verschiedene Buchklassiker mit MOK darstellen. Und am Ende haben wir es jetzt so gemacht, dass wir zum Beispiel, es gab Vom Winde verweht, da ist einer, du siehst dann halt Wind und der Wickler, wird quasi weggetragen oder es gibt ein kleines Bonbon mit einer Krone drüber, das ist der kleine Prinz. Genau. Und am Ende ist die Kampagne damit gefahren worden, dass auf allen Plakaten drauf stand, jeder interpretiert Klassiker anders. Das funktioniert auf der Frankfurter Buchmesse, weil die meisten Leute, glaube ich, diese Hürde hinbekommen, das zu sehen und das zu verstehen, weil BesucherInnen der Frankfurter Buchmesse wahrscheinlich diese Klassiker auch kennen. Wir wollten es ursprünglich ein bisschen leichter machen und wollten den Titel, also vom Winde verweht oder Der kleine Prinz, wollten aus dem Titel nur einzelne Buchstaben rausnehmen mit Unterstrichen, dass du es quasi nachzeichnen könntest, wie ein Kreuzworträtsel, wo schon ein paar Buchstaben vorgedruckt sind. Da haben wir natürlich dann aber auch irgendwann erfahren, oh, das könnte dann schwierig werden. Deswegen, da muss man flexibel sein. Und das sind dann Dinge, die haben wir teilweise 2 Wochen vor Kampagnenstart herausgefunden und mussten dann nochmal umdenken und vielleicht nochmal andere Bücherreferenzen mit reinnehmen, weil wir die wir eigentlich machen wollten, nicht ohne, dass man den Titel andeutet, umsetzen kann. Also es hat eine Menge Flexibilität und, also wer was zu agilem Arbeiten und Agilität hören möchte, kann sich gerne bei uns für die Masterclass bewerben.
Weil hinter dem Wort agil sich auch manchmal Chaos oder Stress verbirgt. Ne?
Das klang
gerade ein Stück weit so.
Also es war schon, also abgesehen davon, dass die Zeit immer gedrückt hat und gerannt ist, haben wir ungefähr 10 Bälle gleichzeitig jonglieren und in der Luft halten müssen. Und dann kamen noch so ungeahnte Herausforderungen, wie jetzt eben eine Abmahnung, die da im Juli das erste Mal reingeflattert ist für ein Motiv, das wir eigentlich nur in Anführungsstrichen auf Social Media gepostet hatten. Im Kopf waren wir dabei schon in unseren Out-of-Home-Kampagnen in der Festivalplanung gesteckt und man hat sich ganz operativ gekümmert, dass die Technik auf dem Festival vielleicht das nächste Mal besser funktioniert. Dann kam da eine Abmahnung für ein Social-Media-Posting. Dann haben wir uns erstmal Rechtsberatung geholt. Also wirklich, das waren so viele verschiedene Facetten, die diese Kampagne gezeigt und auch ja von uns abverlangt hat.
Also ich glaube,
immer sportlich.
Ein kleiner Punkt, der jetzt nicht off-topic ist, aber der, glaube ich, für HörerInnen auch interessant sein kann, auch motivierend sein kann. Wir haben ja gerade erzählt, was so schief gehen kann, dass es chaotisch ist. Wir haben vorher aufgezählt, zähle das nicht nochmal auf, das wäre zu redundant, was wir alles umgesetzt haben, was man nicht vergessen darf. Also seitens Soldaten saßen da auch, wenn man es sehr positiv sehen möchte, 3 Menschen, die da mitgearbeitet haben. Meistens waren da sogar intensiv nur 2, die im täglichen Doing gearbeitet haben. Und wir bei Adesso-Seite sind auch 7 Mann nur gewesen. Also alleine, wenn man sich diese Man- und Women-Power anschaut, merkt man schon Festival, Out of Home, Spotify, Merch, die ganze Social-Media-Geschichte. Das ist natürlich auch aufgrund der Man- und Women-Power schon schwierig gewesen, aber halt auch umsetzbar. Das auch gerne, deswegen sage ich es ja, für Leute, die uns zuhören, auch mit wenigen Menschen bekommt man sowas gestemmt. Das ist nicht, dass das zu groß ist und dass man dafür ein 40-köpfiges Team braucht.
Und das ist eine ganz interessante Gemengelage, in der ich ja da befunden habe. Ich meine, einerseits hatte niemand eine Erwartungshaltung an diese Kampagne, weil es ja das erste Mal für euch in dem Moment war, dass ihr so eine große Kampagne für ein Jubiläum gemacht habt. Sprich, es gab keine Erwartungshaltung, die ihr irgendwie treffen musstet. Es nimmt natürlich ein bisschen den Druck raus, aber dann kommt natürlich das Intrinsische durch. Ne? Man sagt, naja, wir haben jetzt einmal die Chance. Es kam, du hattest es eben Schicksal genannt, Luisa. Es kam so viel zusammen, dass überhaupt die Möglichkeit gab, solch eine Kampagne durchzuführen, dann hat man so tolle Ideen, dann will man auch, dass das läuft und dass das erfolgreich wird. Das heißt, da kommt dann natürlich so der innere Antrieb durch.
Und da muss ich kurz einhaken, also intern wurden dann auf jeden Fall schon auch Ziele gesteckt, Reichweitenziele, Ziele in der digitalen Reichweite, nachdem die Kampagne ja eigentlich im ersten Moment nicht gewünscht und nicht für strategisch sinnvoll erachtet wurde. Also intern wurden uns da schon einige Ziele noch gesetzt. Also es war nicht nur intrinsisch.
Aber dann lass uns auf diese extrinsischen Themen gerne nochmal schauen. Wie wird denn jetzt diese Kampagne rückblickend bewertet? Gibt es eine Art Ergebnis, das man jetzt irgendwie nennen kann? Was hat diese Kampagne denn für M-Eukal, aber auch für Adesso denn nachhaltig geschaffen?
Marcel, du darfst gerne mit den Zahlen starten. Ich würde, glaube ich, dann mal mit den Learnings für uns intern einhaken.
Ich glaube, das macht Sinn, ja. Also diese Kampagne war wahnsinnig erfolgreich. Ich glaube, die wichtigsten Kennzahlen waren, wir haben die Followerschaft um über 100% steigen können, haben gerade in dieser Kernzielgruppe der jüngeren Menschen sind da um 25% gewachsen. Wir haben Profilaufrufe um über 300% steigern können. Wir haben über 2 Millionen Interaktionen gehabt. Wir haben Interaktionsraten von bis zu 37% gehabt. Wir hatten Beiträge, die hatten über 170 Kommentare. Das ist für einen Kanal, der jetzt nicht so riesen, wir reden jetzt nicht von einem Kanal, der 3 Millionen FollowerInnen hat, ist das bis dahin noch nicht gesehen. Also es war, gab es vorher nicht auf dem Kanal. Das ist, wenn man das verbenchmarkt, einfach sind das wahnsinnig gute Werte.
Wahnsinnig gute Werte. Also
sind wahnsinnig gute Werte.
Wenn sich ein bisschen mit KPIs im Kontext Social oder Out of Home irgendwie auseinandersetzt, der wird das sofort kontextualisieren können. Das sind richtig gute Zahlen.
Und zwar, ich würde sagen, zu 90% positiv, was uns natürlich dann sehr gefreut hat. Sachen, die wir auch gescreenshottet haben und auch Spaß weitergeleitet haben. Hey, gib der Person, die das gemacht hat, eine Gehaltserhöhung, beste Werbung, die ich jemals gesehen habe.
Ach cool.
Also ganz viel wirklich so positive Dinge, aber auch das, was wir uns gewünscht haben, dass Leute über ihre Erinnerungen gesprochen haben. Es wurde auch diskutiert, auch das war schön. Wir haben eben Banksy angesprochen. Banksy hat natürlich super polarisiert, weil natürlich sagen Leute, du darfst das jetzt nicht benutzen, weil es ist ja ein Künstler und damit klaust du ja sein Werk. Und dann haben wir aber auch geantwortet und haben gesagt, hey, Banksy kommt aus dem Graffiti-Bereich, wo du selber irgendwie auch Referenzen aufbaust oder Referenzen nutzt aus anderen Kunststilen und so. Also es gab auch den Austausch mit der Community. Also es war von vorne bis hinten mehr, als wir erwartet haben tatsächlich. Die Zahlen, ich weiß gar nicht, welche Zahlen ich noch nennen kann. Also es waren eigentlich nur wahnsinnig gute Zahlen.
Luisa, wie hast du es denn empfunden oder wie wurde es denn intern wahrgenommen? Du sagtest, es gab Kritik, okay, aber es gab wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen Sorge, dass so etwas nicht läuft oder was ist mit der Sommersaison? Also es gab irgendwie Sorge.
Auf jeden Fall. Also die Sorgen, die waren vorher vor allen Dingen da. Gerade was das Thema Festival betrifft, da wurden die Sorgen relativ schnell genommen, weil unsere Marketingleitung beispielsweise, die ist auch mitgefahren auf Splash, die hat selber diese Menschenmengen gesehen, die hat diese lachenden Gesichter gesehen, diese grünen Hüte in der Menge und was wir da vor allem als Learning auch mitgenommen haben von diesem Festivalsommer, ist ein, wir schrecken in der jungen Zielgruppe nicht ab, im Gegenteil, auch im Sommer ist da ein Bedarf da, eben bei so eventbezogenen oder anlassbezogenen Maßnahmen wie einem Festival, einem Konzert. Also natürlich kann man da ein Bonbon gebrauchen. Und das war ein Learning, das wir dann tatsächlich auch im nächsten Jahr in die Planung unserer Touchpoint-Samplings mit einbezogen haben. Einfach als Ableitung für die kommenden Maßnahmen. Events sind auf jeden Fall ein Thema für uns. Und ja, echte Momente zu schaffen und Emotionen, Menschen in emotionalen Momenten abzupassen und da einen Markenmoment zu schaffen, das war ein Learning, das wir gesagt haben, das müssen wir wiederholen. Und genau, also das zu den Festivals, da wurde der Gegenwind quasi durch eigene Erfahrungen genommen, plus natürlich auch die Zahlen, die Influencer-Kooperationen auf den Festivals erzielt hatten, unsere eigenen Stories, die da geteilt wurden, die Schlangen am Glücksrad und einfach ja die Begehrtheit der Marke vor Ort. Plus das Feedback auch der Veranstalter, die auch gesagt haben, sie selbst hätten nicht damit gerechnet, dass wir als so ein traditionelles Hustenbonbon-Unternehmen da wirklich so Anklang finden und so begehrt sind in der doch ja recht jungen Zielgruppe. Also das zum Festival. Auf Social Media haben wir natürlich auch wahnsinnig viel gelernt. Also gerade, dass diese humorvolle Ausgestaltung von Postings und dieses Popkulturelle, dass das total zu uns passt, dass das uns super abgenommen wird, dass die Leute uns genau da sehen und dass das unsere Zielgruppe wirklich begeistert. Und da meine ich wirklich unsere Zielgruppe, also gerade auch die 30, 40, 50-Jährigen auf Facebook, die haben sich da zu Tode diskutiert, in Anführungsstrichen. Und da haben wir wirklich auch was jetzt für die Zukunft mitgenommen, dass wir sowas immer öfter machen. Ja, und natürlich grundsätzlich Out of Home, wir haben alle selber auch sehr viel gelernt und ja, war echt ein rundum lehrreiches, aufregendes und erfolgreiches Jubiläum, würde ich behaupten.
Und ich glaube, auch da wieder zielend darauf, dass Leute aus diesen Learnings auch etwas mitnehmen, ist tatsächlich die Bedeutsamkeit und die Effektivität von Community Management, weil wir, glaube ich, gerade im Kampagnenjahr ganz klar gesehen haben, wenn du Kommentare aufgreifst, sie in einen Dialog verwandelst, wie schnell sich dann Kommentare auch aufsummieren können und wie viel Interaktion hinter so einem Post stecken kann. Was aber nur funktioniert, wenn du Kommentare seitens der Community eben nicht liegen lässt, sondern aufgreifst und im besten Fall natürlich immer was Cooles zu sagen hast. Aber das war bei MRK schon teilweise ein Best Practice Case tatsächlich, was da stattgefunden hat in den Kommentaren.
Deswegen haben wir jetzt im kommenden Geschäftsjahr dann natürlich auch gleich den Marcel als unsere Community Manager gebucht und das im Vertrag gefixt. Der macht das jetzt.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch an beide Seiten für diese tolle Kampagne, für die schönen Einblicke und natürlich auch für den Deal fürs nächste Jahr als Community Manager, lieber Marcel. Abschließend, Luisa, wir haben anfangs ein Stück über Soldan, Emolkal und die Historie gesprochen. Immer wieder mal kam, es gab Zweifel und es ist unsere Zielgruppe denn jung genug dafür, wie wird das aufgenommen? Was möchtest du denn abschließend als Marketingmanagerin den Hörerinnen und Hörern mitgeben, die vielleicht auch in einem Familienunternehmen arbeiten, wo Tradition groß geschrieben wird, mit lange bestehenden Produkten? Und was möchtest du mitgeben, wie man das jetzt vielleicht online, jung, frisch vermarkten kann?
Ich glaube, das ist relativ einfach zu sagen, bleibt auf jeden Fall mutig. Das ist was, was diese ganze Kampagne auch getrieben hat. Das war der Mut, das war das Vertrauen in unsere Idee, in unser Bauchgefühl auch irgendwo. Ich weiß natürlich, jeder Marketingmanager kennt das, man muss alles belegen, man muss alles verargumentieren und man muss natürlich auch immer Ziele haben und die Strategie wahren. Aber ich glaube, wenn man seine Marke kennt, wenn man seine Zielgruppen auch kennt und da auch vielleicht auch Potenziale sieht in anderen oder jüngeren Zielgruppen, wenn man gute Partner hat, die einen da auch wirklich ehrlich und zu jeder Zeit ehrlich beraten, dann kann man da wirklich sich mutig auch mal vor eine Geschäftsführung stellen und sagen, ich glaube an diese Idee und ich bin mir sicher, dieses Budget ist sinnvoll eingesetzt. Und mit Mut meine ich aber nicht nur Mut zur Idee, sondern dann auch wirklich Mut in der Umsetzung und sich in alles zu 120% reinzuschmeißen. Also das war, glaube ich, was diese Kampagne ausgemacht hat auf beiden Seiten. Und ja, ich bin immer noch dankbar für diese ganzen Wachrüttler auch von dir immer wieder. So, also ihr müsst das jetzt entscheiden und dann müssen wir jetzt losgehen. Und das war immer wieder wichtig, gerade wenn wir selbst auch mal kurz den Mut verloren hatten durch interne Diskussionen. Mit euch haben wir uns da ganz schön stark gefühlt und die Kampagne durchgesteuert.
Vielen, vielen Dank für das tolle Feedback und Dankeschön für diese Einblicke. Danke an euch beide. Dieser Mut hat sich am Ende ausgezahlt. Wir haben es eben gehört, es gab nicht nur sensationelle Zahlen in Hinsicht neue FollowerInnen, aber auch Engagement Rate und Co. Es gab auch 2 German Brand Awards, die abgestaubt wurden für genau diese Kampagne. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Danke. All das hat sich am Ende also mehr als gelohnt und ausgezahlt. Und ich finde es toll, dass ihr beide so offen darüber gesprochen habt und die Insights mit uns geteilt habt. Luisa, vielen, vielen Dank an dich. Marcel, vielen, vielen Dank auch an dich.
Danke
für dieses tolle Gespräch.
Danke dir.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.